Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Kann es sein, dass nackte Busen einen Mann so sehr aus der Fassung bringen, dass er an den Folgen stirbt? Diese Frage wird uns in der nächsten halben Stunde beschäftigen, denn es geht um diesen Mann, der vor 50 Jahren, Anfang August 1969, plötzlich und unerwartet verstorben ist.
Also ich heiße Adorno und kann nicht leugnen, dass ich ordentlicher Professor für Philosophie und Soziologie an der Frankfurter Universität bin.
Theodor Wiesengrund Adorno. Sein Auftreten, seine Karriere und sein Tod gleich im Zeitfragenmagazin. Wenn man ihn sieht, vermutet man zu Recht, das ist ein Mann aus der Adenauer-Ära. Als ein Mann, ein Professor, allzumal noch mit gebügeltem, vorzugsweise weißem Hemd und Krawatte auftrat. Dass die Philosophie dieses Professors so ziemlich das Gegenteil von dem war, was Adenauer als recht und richtig ansah, machte ihn zu einem Kultstar der unruhigen 60er Jahre, die 1968 ihren Scheitelpunkt erreichten. Weil Theodor W. Adorno, einer der Vordenker der kritischen Theorie, Anfang August vor 50 Jahren gestorben ist, werfen wir ein paar Blicke auf diesen höchst eigenwilligen, so gar nicht revoluzzerhaften deutschen Gelehrten. Christoph Spittler ergründet das Phänomen des spießigen Marxisten.
Also ich heiße Adorno und kann nicht leugnen, dass ich ordentlicher Professor für Philosophie und Soziologie an der Frankfurter Universität bin.
Theodor Wiesengrund Adorno, der Paradephilosoph Nachkriegsdeutschlands, war ein scharfsinniger Kapitalismuskritiker in marxistischer Tradition, was ihn zu einem Vordenker der Studentenbewegung der 60er Jahre machte und zu einem Idol der Aufsässigen, die mit immer längeren Haaren das biedermeierliche Bundesbürgertum verstörten. Und er, sein ganzes Auftreten, passte eher zu Konrad Adenauer als zu Rainer Langhans.
Wenn wir ihn sehen, ich habe ihn ja in meinem Frankfurter Semester in seiner gut bürgerlichen Art, allein schon in dieser peniblen Kleidung, sehr oft gesehen.
Volker Gerhardt, heute emeritierter Philosophieprofessor.
Er hat eine Lebensweise gehabt, die eben in einer korrekten Unauffälligkeit bestand und vor allen Dingen auch in einer überpointierten, peniblen Art zu sprechen und zu artikulieren.
Das klingt vielleicht ein wenig prätentiös.
Man kann aus der Lebensform, die er ganz bewusst in einem ganz offensichtlich bürgerlichen Sinn, wohnend im Frankfurter Westend, demonstriert hat, zeigen, dass er eine Distanz gewahrt hat, die sich eben in besonders korrekten Formen gezeigt hat.
In den frühen 60er Jahren traten allerdings auch die Studenten noch so penibel gescheitelt und krawattentragend auf, dass der Publizist Erich Kuby 1965 ihre Fähigkeit zum Protest anzweifelte. Sie sehen ja alle schon aus wie kleine Regierungsräte.
Adorno hatte in seiner Umgebung Studierende, die dann zu den führenden Sprechern des SDS gehört haben, Hans-Jürgen Krahl zum Beispiel, oder auch von dem jüngeren SDS-Vorsitzenden Frank Wolf, mit dem er zusammen Cello gespielt hatte.
Erst Cello, dann das. Adornos studentische Fans ließen sich die Haare wachsen, bauten Barrikaden, veranstalteten Sit-ins und hörten Beatmusik. Für den Philosophen nichts als von der Kulturindustrie befeuerte Regression.
Was gegen die Beatles zu sagen ist, ist ganz einfach das, dass was diese Leute bieten und womit überhaupt die dirigistische Massenkultur uns überschwemmt, seiner eigenen objektiven Gestalt nach etwas Zurückgebliebenes ist.
Viele haben ihm dann vorgeworfen, dass er diese Form des Lebens dann nicht nur in Frankfurt am Kettenhofweg realisiert hat, sondern in Wiesbaden im Kurhotel und im Kurgarten und er eben dort das angenehme Leben eines bürgerlichen Daseins möglicherweise auch noch mit leichtem feudalen Abhub genossen hat.
Willkommen, Herr Professor, im Grand Hotel Abgrund.
Distanz von Praxis ist allen anrüchig.
beargwöhnt wird, wer nicht fest zupacken, nicht die Hände sich schmutzig machen möchte, man soll mitmachen. Wer nur denkt, sich selbst herausnimmt, sei schwach, feige, virtuell ein Verräter.
Darin haben manche einen Widerspruch gesehen. Ich sehe darin den Versuch, eine Ahnung von Distanz gegenüber den Lebensformen deutlich zu machen, die für ihn wichtig waren. Indem man einfach durch Überkorrektheit und durch Zeichen einer gewissen Formalität die Nähe, das Aufgehen in den Verhältnissen zu vermeiden sucht.
Mancher Philosophenkollege Adornos gab sich da lockerer.
Also ich kann mich erinnern an eine Diskussion. Es kam Ernst Bloch aus Tübingen nach Frankfurt und es gab kein besonders herzliches Verhältnis zwischen den ja aus einer gemeinsamen marxistischen Tradition kommenden Denkern. Und während Ernst Bloch utopisch weltumarmend immer von den Freunden Max Horkheimer, Max und Theodor sprach, blieben beide Vertreter der kritischen Theorie immer bei Herr Bloch, hat gerade eben gesagt.
Die Aufforderung der Studierenden, jetzt gefälligst in die Praxis überzugehen und das immer ausgefeilter beschriebene Unheil auch mal zu bekämpfen, empfand Adorno als Zensur, als Einschränkung der Denkfreiheit.
Demgegenüber ist der kompromisslos kritisch Denkende, der weder sein Bewusstsein überschreibt, noch sich terrorisieren lässt, zu handeln, in Wahrheit der, welcher nicht ablässt. Wer denkt, ist in aller Kritik nicht wütend. Denken hat die Wut sublimiert.
Das Denken vermag die Wut zu sublimieren. Ob ein solcher Gedanke bei den aufbrausenden Studentenrebellen verfing? Viele wollten ihre Wut gerade nicht sublimieren, sondern durch die befreiende revolutionäre Tat ausleben.
Ich finde, dass eben doch die Tatsache, dass man uns nun quasi moralisch vorwirft, ihr habt diese Ideen in den Köpfen gehabt und die Studenten, die haben die dann verwirklicht und ihr Schweine, ihr identifiziert euch dann nicht einmal damit, dass das doch im Grunde dem Topos entspricht, dass der Gedanke, der möglicherweise unangenehme Konsequenzen hat, nicht gedacht werden kann. Auf der anderen Seite weiß jeder, der die kritische Theorie im Ernst kennt, dass dieser Theorie die Umsetzung in scheinhafte Fassadenaktionen vollkommen fremd ist.
Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, lautet Adornos inzwischen kalenderspruchreifes Diktum. Also auch keinen richtigen Protest gegen die falschen Verhältnisse?
Adorno hatte ja dann gegenüber den Studenten, die den Widerstand leisteten, ein sehr kritisches Verhältnis. Dass sie jetzt zu einem massiven Protest überging, das war ihm bei aller Solidarität in den Zielen doch eher befremdlich.
Am 31. Januar 1969 ließ Adorno sein von Studierenden besetztes Institut polizeilich räumen. Am 22. April stürmten drei barbusige Studentinnen blumenstreuend Adornos Vorlesung. Und der Philosoph flüchtete mit vors Gesicht erhobener Aktentasche.
Ich denke nicht dran, eine Zeile, die ich geschrieben habe, zurückzunehmen. Ich denke aber auch genauso wenig daran, solche Aktionen wie die, die ich erlebt habe, wie die Studenten eine Vorlesung von mir mit einem höchst widerlichen Affentheater gesprengt zu haben, in irgendeiner Weise gut zu heißen.
Das Affentheater, ist es nur ein Clash alter und neuer Lebensformen und Ästhetik? Oder auch das Unbehagen gegenüber einer allzu ungestümen Bewegung?
Da gibt es auf der einen Seite die Möglichkeit, dass man onkelhaft mit sogenanntem lächelndem Verständnis von den jungen Leuten redet, dann gibt es jenen mir kaum weniger widerstrebenden Standpunkt des sich Anklebens an die Jungen, des Mitlaufens, und auch damit möchte ich nicht gerne etwas zu tun haben.
Gerade das Angepasste, Unauffällige des äußeren Auftritts verschaffte dem Philosophen geistige Unabhängigkeit.
Da ist das Element der Kritik für ihn das Wesentliche gewesen und nicht die Ausfüllung von bestimmten Lebensformen.
Christoph Spittler über den distinguierten Herrn Adorno. Wenn man bei Wikipedia nachschaut, wer 1969 gestorben ist, erscheinen aktuell 2299 Namen mit Wikipedia-Einträgen und dem Todesjahr 1969. Vom norwegischen Yachtkonstrukteur Bjarne Aas bis zum CSU-Politiker Max Zwicknagel. Und wer findet 50 Jahre später die größte Aufmerksamkeit? Theodor W. Adorno. Jörg Himmelreich geht der Frage nach, inwiefern der Zufall bei Adornos außerordentlicher Karriere eine Rolle gespielt hat.
Theodor W. Adorno war vieles in einem. Philosoph, Soziologe, Musiktheoretiker, Komponist und vor allem eines, einer der einflussreichen öffentlichen Intellektuellen, der die gesellschaftspolitischen Diskussionen der jungen Bundesrepublik mitprägte. Als der junge Musikkritiker 1931 an das Frankfurter Institut für Sozialforschung kam, hatte Max Horkheimer dort schon die kritische Theorie entwickelt. Zu jener Zeit aber war das wissenschaftliche oder gar öffentliche Interesse an dieser Theorie gering. Nicht anders war es, als Adorno 1938 seinem engen Freund und Kollegen Horkheimer in das kalifornische Exil folgte. Erst als Adorno, wiederum im Gefolge von Horkheimer, an das 1950 wieder eingerichtete Institut und 1953 endgültig an die Frankfurter Universität zurückkehrte, begann sein Aufstieg zu einem der maßgeblichen Philosophen der Bundesrepublik. Wenige Jahre nach dem Holocaust erregte jetzt ein Kapitel ihres im Exil 1947 erschienenen gemeinsamen Buches »Dialektik der Aufklärung« breitere Aufmerksamkeit. Das Kapitel »Elemente des Antisemitismus«. Darin wiesen Horkheimer und Adorno nach, dass der totalitäre Terror des Nationalsozialismus nicht zufällig entstanden war, sondern tief im abendländischen Denken verankert ist. Eine Kritik des Antisemitismus ist für sie gleichzeitig und vor allem eine Kritik an der Gesellschaft, die ihn hervorbringt. Just als Adorno nach Westdeutschland zurückkehrte, begann gerade eine junge, philosophisch und kulturell ausgehungerte Studentengeneration genau diesen verdrängten und unterschwellig fortbestehenden Antisemitismus in der breiten Gesellschaft der damaligen Bundesrepublik wahrzunehmen. Als Adorno in dieser Situation den Begriff des sekundären Antisemitismus einführte, wurde er mit seinem wissenschaftlichen Engagement und mit seiner Präsenz in den Medien der Philosoph der Stunde. Sekundärer Antisemitismus, das war Adornos Begriff für jenen Antisemitismus nach und wegen Auschwitz, der aus einer Schuldabwehr und einer Erinnerungsverweigerung im Wirtschaftswunder Deutschland herrührte. Die frühen 60er Jahre waren Adornos Glanzzeit. Wer heute schreibt, spekuliert, politisiert, ästhetisiert, hat mit Adorno zu tun. So erinnerte sich der Adorno-Schüler und Nestor des deutschen Musikfeuilletons Joachim Kaiser an jene Zeit. Als der Studentenprotest dann aber von der theoretischen Reflexion zur politischen Aktion schritt, verweigerte Adorno seine Unterstützung und fiel in Ungnade. Plötzlich richtete sich der studentische Protest gegen die überkommene Honoratioren-Universität auch gegen ihn. Als SDS-Studenten, darunter auch sein Doktorand Hans-Jürgen Krahl, ein revolutionäres Zeichen setzten und im Januar 1969 sein Institut besetzten, ließ Adorno es von der Polizei räumen. Im April entblößten zu Beginn einer Vorlesung protestierende Studentinnen vor ihm ihre Busen. Im Juli 1969 sagte er als Zeuge der Anklage im Prozess gegen Hans-Jürgen Krahl wegen der Institutsbesetzung aus. Auf Flugblättern war zu lesen: Adorno als Institution ist tot. Am 6. August starb er im Urlaub in der Schweiz. Adorno hatte erst die studentische Protestbewegung intellektuell beflügelt, bis dann in der Hochzeit der Revolte das grundlegende Missverständnis zwischen ihm und dem SDS offenbar wurde. Adornos Überzeugung war, die Erfahrungen des Nationalsozialismus und auch die Pervertierung des Marxismus durch den Stalinismus ließen keinen Raum mehr für eine gesellschaftsverändernde Praxis. Das war einer Studentenbewegung, die nach politischen Aktionen gierte, zu wenig. Bei den Aktivisten hatte Adorno seinen Kultstatus eingebüßt. Doch seine Analysen des sekundären Antisemitismus und der verdeckten kapitalistischen und autoritären Herrschaftsformen in postmodernen Gesellschaften haben nichts von ihrer Aktualität eingebüßt.
Jörg Himmelreich über Adornos Karriere. Am 6. August 1969 starb Adorno plötzlich und unerwartet. Wer oder was hat ihn umgebracht? Da gab es sehr bald ein großes Raunen. weil er sich ein paar Wochen vor seinem Tod über einen Auftritt von Studentinnen in seiner Vorlesung so sehr aufgeregt hat, dass er den Hörsaal verließ. Heide Östreich hat darüber nachgedacht, was da eigentlich passiert ist.
Wer nur den lieben Adorno lässt walten, der wird den Kapitalismus sein Leben lang behalten. Herbe Enttäuschung spricht aus diesen Worten die 1969 an der Hörsaaltafel des Soziologischen Instituts in Frankfurt am Main prangen. Es ist Revolte, doch Adorno geht nicht hin. Die Frankfurter Studis streiken, besetzen Institute, sprengen Vorlesungen und nun ist Adorno dran. Selbstkritik soll er üben für den Verrat an der Bewegung, denn er hat das besetzte Institut für Soziologie kurzerhand von der Polizei räumen lassen. Gerade er, der ihnen das entfremdete Leben im Kapitalismus und die repressive Funktion des Staates erst nahegebracht hatte, jetzt, da sie den Aufstand wagen, erweist sich ihr Theoriegott als konterrevolutionär. Adorno hielt wenig von der Revolte. Seine Theorie von der Totalität der kapitalistischen Vergesellschaftung beinhaltete auch, dass wir in diesem System zur Freiheit leider nicht fähig sind. Sein berühmtester Satz, »Es gibt kein wahres Leben im Falschen«, war allerdings von einer Erkenntnis mittlerweile zu einem Hindernis geworden, jedenfalls für die jungen Leute, die sich mit derlei Fatalismus nicht abfinden und praktisch werden wollten. Theoretiker Adorno dagegen hatte sich gemütlich eingerichtet im falschen Leben, das er so genau seziert hatte. Er lebte als intellektueller Patriarch, im Institut wie auch daheim, mit ausgebeuteter Gattin, die ihm sein Hauptwerk, die Dialektik der Aufklärung, zusammengeschrieben hatte, mit wechselnden Geliebten und Prostituierten. Aus dem Polizeieinsatz war den revoltierenden Studenten und Studentinnen die Erkenntnis zugewachsen, dass Adornos Attentismus auch eine Art Praxis war, eine tendenziell reaktionäre. Und hier kommen nun Brüste ins Spiel. Drei Paar von ihnen tanzten an jenem Apriltag im Jahr 1969 plötzlich um den Kopf des armen Adorno, der die Selbstkritik natürlich verweigert hatte. Die dazugehörigen Studentinnen ließen Küsse und Blüten auf ihn niederregnen, bis er unter allgemeiner Heiterkeit die Flucht ergriff. Ausgerechnet Brüste. Brüste kann man eigentlich nur dialektisch betrachten. Insofern ist Adorno geradezu ein Spezialist für diese delikaten Körperteile. Sie sind bei ihm natürlicher Leib, etwas Vorgesellschaftliches. Und das ist bei Adorno immer auch das Reich der Freiheit. Aber die Natur kann eben auch schrecklich und verschlingend sein. Sie wird deshalb domestiziert und zur Ware. Analog wird der Zugang zum Busen reglementiert, zum Tauschmittel der Frauen und im Bordell ebenfalls zur Ware. Dieser Doppelcharakter des Busens hat Adorno nicht nur theoretisch beschäftigt. Die Dialektik der Dinger studierte er, indem er seinen gelehrten Blick ausgiebig auf denselben ruhen ließ, heißt es von Zeitzeugen. Und der Fetischisierung des weiblichen Körpers kommt man natürlich am besten im Bordell auf die Spur. Adorno hat hier zahlreiche Selbstversuche gemacht. Und nun dies. Sein Studienobjekt macht sich selbstständig. Der Busen wird quasi Subjekt und treibt Schabernack mit ihm. Wenig später ist Adorno tot. Gestorben am Busen der Natur. Nach einer anstrengenden Bergwanderung erleidet er eine tödliche Herzattacke. Dem Zwischenfall an der Uni wächst nun plötzlich die Bedeutung des letzten Auftritts eines Großgenies zu. Da ist sie die dunkle Seite der Brust. Die wilden Frauen haben per Busenattentat den kritischen Geist zur Strecke gebracht. Ach ja, natürlich war der kritische Theoretiker Adorno kein besonders geeignetes Ziel für eine emanzipatorische Performance. Doch müssen die Akteurinnen von damals heute ihre Scham über die Aktion kundtun? Feministisch betrachtet könnte der Auftritt der nackten Busen eine Urszene der sich selbst ermächtigenden Frau sein. 50 Jahre vor MeToo vertreiben zum ersten Mal 6 Brüste einen Patriarchen vom Katheder. Es ist Zeit, den 22. April 1969 im Hörsaal 6 der Frankfurter Goethe-Universität neu zu lesen. Rest in peace, Teddy.
Der feministische Tomatenwurf von 1968 ist berühmt geworden. Der Hörsaalvorfall bei Adorno 1969 vielleicht politisch unterschätzt? Fragt Heide Östreich.